Ihre Identität war: Welches Gewicht steht auf der Waage? Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist heute wieder eine junge Dame zu Gast. Mich freut's ganz besonders, dass du da bist. Herzlich willkommen, Melli.
Hallo, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich auch sehr. Magst du dich vielleicht zuerst einmal ein bisschen vorstellen?
Also ich bin die Melli, ich bin aus Bayern, aus Deisendorf, das ist ziemlich an der Grenze. Und aufgewachsen bin ich in einem katholischen Elternhaus. Und ich war so mal in der Kirche an Weihnachten und an Ostern, weil es halt einfach dazugehört hat. Und ansonsten ist eigentlich recht eine schöne Kindheit. Liebe Familie, war eigentlich alles immer super und mir ist ja immer gut gegangen. Und ja, bin jetzt 29 und habe dann doch einiges schon erlebt, so in den letzten 29 Jahren, und werde auch ein bisschen was erzählen drüber.
Du hast ja eine ziemlich spezielle und schwierige Zeit hinter dir. Magst du mir erzählen, wie das Ganze losgegangen ist oder was überhaupt das Thema war? Wir haben in der Einleitung schon gesagt, dass das Gewicht, das auf der Waage angezeigt worden ist, deine Identität war. Das ist ja eine tiefgreifende Aussage. Wie war das?
Ja, also das hat mich tatsächlich über 12 Jahre lang, ja, circa 12 Jahre lang, war das das, was mich, womit ich mich identifiziert habe. Und angefangen hat das, ich war ungefähr, ja, zwischen 16 und 17, war fertig mit der Schule, habe meine Lehre angefangen, habe angefangen vorzugehen und habe dann für mich beschlossen, okay, so geht das nicht, alle anderen sind schlanker und größer als du musst jetzt was unternehmen, weil du bist so nicht liebenswürdig, du hast keine Daseinsberechtigung, die mag sowieso keiner. Und habe dann einfach schlagartig aufgehört zum Essen. Ich habe dann, das ist relativ gut gegangen, habe in einem Monat 10 Kilo runtergehungert und das ist eigentlich recht leicht und recht gut gegangen und alle so pro Woche ein Kilo, dann war ich schon echt zufrieden. Und ja, genau, so habe ich dann die ersten, also so hat eigentlich alles angefangen mit der Essstörung, und die Waage war so mein täglicher Begleiter, habe mich da 10 bis 20 Mal am Tag draufgestellt.
10 genau. bis 20 Mal am Tag. Unglaublich. Lass mich noch mal kurz da reingehen. Du hast gesagt, du hast da 10 Kilo mal so runtergehungert. Hast du da dann wirklich nichts gegessen oder wenig gegessen, oder wie kann man das vorstellen?
Nein, ich habe schon was gegessen, aber kaum mehr was. Also in der Früh gar nichts, Mittag, es war eigentlich, ich erinnere mich da an die Berufsschulzeiten, alle sind Mittag in der Mensa gesessen und haben sich ein Mittagsgericht geholt, und ich bin mit meiner Brezen um einen Apfel da gesessen und habe halt immer versucht, mir irgendwelche Ausreden zu überlegen, warum mir jetzt das nicht ist. Und ja, so habe ich mich halt jahrelang irgendwie durchgeschlängelt.
Und du hast gesagt, das war der Beginn deiner Essstörung. Wie ist das weitergegangen?
Es war dann ungefähr 5 Jahre lang, wo das so dahingegangen ist. Und dann, irgendwann war es dann an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, es geht nicht mehr, ich kann ja kaum mehr gehen, ich habe überhaupt keine Kraft mehr und ich muss wieder was essen.
Und das ist erst nach 5 Jahren?
Ja, circa 5 Jahre lang habe ich das so durchgehalten.
Wie schwer warst du damals?
Also das Niedrigste, das Wenigste waren ungefähr 45 Kilo, 46 Kilo ungefähr.
Bei einer Größe von?
1,62 Meter. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht lebensgefährlich, aber ja, jetzt hat, wenn man das mit jetzt hat vergleicht, habe ich schon über 10 Kilo wieder zunehmen müssen.
Ja. Wahnsinn, okay. Dann?
Genau, aber wie es weitergegangen ist. Genau. Dann ja, kam irgendwann der Moment, wo ich einfach nicht mehr fähig war zum Arbeiten, weil ich keine Kraft mehr gehabt habe. Kann mehr Treppen gehen können. Dann war für mich klar, ich muss was essen. Es funktioniert so nicht mehr, ich verhungere fast. Und das war aber gleichzeitig so mit Angst und Panik verbunden, weil ich gewusst habe, ich werde zunehmen. Ich kann das nicht, das kann ich nicht kompensieren. Und dann habe ich halt sehr stark mein Essverhalten kontrolliert, habe mir ganz klar geplant, was ich esse. Wenn wir am Freitag zum Beispiel Pizza essen gegangen sind mit Freunden und so, dann habe ich das am Montag schon in meinem Kopf gehabt und habe dementsprechend kalkuliert, was ich über die Woche esse, damit sich das am Freitag ausgeht. Und es war dann auch so, dass ich halt dann 2 Kilo zugenommen habe und das war für mich eine Katastrophe und ausschlaggebend dafür, dass ich einen anderen Ausweg gebraucht habe und habe mich einfach dann in Sport gestürzt. Also dann habe ich angefangen, laufen zu gehen, aber halt nicht in einer normalen Masse, sondern jeden Tag kilometerweise oder Radl fahren. Und ja, ich bin eigentlich weit über die Schmerzgrenzen hinausgelaufen. Mir hat alles weh, eigentlich von die Sprunglecker über die Knie, alles, aber das habe ich einfach verdrängt, weil ich habe mich irgendwie bestrafen müssen, weil ich es nicht schaffe, dass ich das Gewicht halte. Und das ist dann auch, ja, es ist halt ein paar Jahre so dahin gegangen und auch immer wieder jeden Tag in der Früh und sobald ich daheim war, auf die Waage und dementsprechend geschaut, was ist ich nicht. Und bis dann ein Bergunfall gekommen ist, das war dann...
Stopp, nochmal abbrechen. Bestrafen, hast du gesagt. Hat diese Essstörung, oder inwieweit hat diese Essstörung mit Selbsthass zu tun oder mit Nicht-Genügen zu tun?
Ja, das ist eigentlich, das trifft es eigentlich auf den Punkt, das geht um nichts anderes. Also es war wirklich so, ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug, ich muss besser sein, ich muss anders sein, weil alle anderen sind besser, alle anderen können alles besser und ich muss beliebt sein, ich muss jedem alles recht machen und. Und ich habe das einfach nicht stemmen können. Und mein Ausweg war dann einfach, ich brauche die Essstörung, damit ich irgendeinen Grund habe, warum ich nicht perfekt bin. Ich wollte einfach das Streben nach perfekt sein, war einfach so groß, obwohl ich gar nicht gewusst habe, wie ich den Begriff perfekt definieren soll.
Also das war von vornherein nicht schaffbar, diesem Anspruch zu genügen, weil du selber gar nicht definieren hast
können. So genau, quasi. Und ich habe mir auch immer so hochgelegt, dass ich ihn gar nicht schaffen hätte können.
Du hast mir vorhin im Vorgespräch auch noch erzählt, der Blick auf die Waage, also wenn du 50 Kilo gehabt hast, wolltest du 48 kommen, wenn du, keine Ahnung, 45 gehabt hast, wolltest du 43 kommen, ja. Also es war immer... Ja. Falsch, wie es war.
Genau,
es war du warst falsch. In dem Moment, wo du drauf geschaut hast, war es schon falsch.
Genau.
Okay. Okay, du hast dann extrem gesportelt. Ist das in deinem Umfeld wahrgenommen worden oder hast du das immer als geheim gehalten?
Nein, das ist schon wahrgenommen worden, weil ich habe das oft auch mit Leuten gemeinsam gemacht. Das war dann, und die Leute haben öfter mal zu mir gesagt, ich sollte mal Pause machen oder jetzt ist einmal genug und so, aber wenn es dann so war, dann bin ich halt allein zum Laufen gegangen und habe es dann auch ein bisschen geheim gemacht, so, ja, dass es so nicht zu stark auffällt und irgendwie ein bisschen unter den Tisch fällt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das, was du davor praktiziert hast, mit nichts essen, als krankhafter wahrgenommen worden ist, als danach das mit Sporteln. Da denkt man ja eher, oh, jetzt hat sie sich wieder der Fund, jetzt ernährt er sich gesund und macht Sport, also eher positiv, nehme ich an, oder?
Ja. Nein, gar nicht unbedingt, weil ich habe mich alles andere als gesund ernährt. Ich habe eigentlich, mein Essverhalten war eigentlich eine Katastrophe. Ich habe keine warmen Mahlzeiten mehr gegessen. Ich habe ein bisschen so, da mal ein bisschen Brot und da und habe halt irgendwie geschaut, dass ich möglichst wenig Mahlzeiten am Tag essen muss, damit das schnell vom Tisch ist, das Thema. Und habe halt dann relativ viel gegessen, dass es einfach für den ganzen Tag reicht. Und bin danach zum Sporteln gegangen, auch wenn mein Magen nur so voll war, so einfach ausblendet.
Gnadenlos.
Ja.
Wie ist weitergegangen?
Dann hat es mir einen Strich durch die Rechnung gemacht beim Sporteln, weil ich einen Bergunfall gehabt und habe mir einen Arm gebrochen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin im Krankenhaus gesessen, ich habe diese Schiene an meinen Arm gekriegt und habe mir gedacht, wie soll das jetzt weitergehen, wie soll ich dieses Gewicht halten? Bin heimgekommen und ich bin dann spazieren gegangen. Es hat aber nicht geklappt. Ich habe, glaube ich, zum Schluss nach diesen 6 Wochen 2 Kilo zugenommen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du selbst das nicht auf die Reihe kriegst, wenn du das nicht schaffst, dann musst du dich halt jetzt anders bestrafen und dann gibt es nur einen Ausweg und das war dann die Bulimie. Und dann habe ich mich da immer weiter reingekommen und ich habe dann angefangen, alles Mögliche in mich reinzustopfen. Und das hat halt genauso wieder raus müssen. Also ich habe das dann erzwungen, wieder ich habe mir den Finger in den Hals gesteckt, teilweise stundenlang. Und nebenbei ist die Waage gestanden und wenn nicht das drauf gestanden ist, was ich sagen wollte, bin ich halt dann auch nur eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, zum Laufen gegangen. Ja.
6.000-7.000 Kalorien hast du in 10 Minuten, was mir vorhin erzählt, reingestopft. Das muss man nochmal erklären, wie das geht.
Ja, es ist ein bisschen schwer zu mir erklären, weil ich kann es mir selber nicht ganz erklären, weil das ist wirklich in dem Moment, wo dieses Verlangen da ist, nimm mir nichts mehr wahr. Ich nehme dann, was ich gerade finde, am besten irgendwas, Hauptsache Zucker und Fett, schön abwechselnd, zuerst mal, keine Ahnung, Haufen Schokolade, dann vielleicht mal Nudeln zwischendrin, weil die Abwechslung hat es halt leichter gemacht. Mhm. Viel dringer zwischendrin, damit das leichter wieder rausgeht, weil ich habe ja schon gewusst, dass das alles wieder raus muss. Und genau, ich habe einfach so lange gegessen, bis mir wirklich bis einfach nichts mehr eingegangen ist, bis mir so schlecht war, dass ich gewusst habe, so, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt kriege ich es wieder raus und jetzt tut mir alles weh und jetzt bin ich am Ende und jetzt ist genug. Und also genug mit dem Essen und jetzt geht's los mit Gegenmaßnahmen. Mhm.
Also ich stelle mir das für das Umfeld auch total arg vor. Also ist das muss ja trotzdem zum großen Teil im Geheimen passiert sein, oder? Weil da kann man ja nicht zuschauen, wenn man leiden sieht oder einfach sich selber so verletzen sieht.
Nein, also das war das, wo ich das angefangen habe, war ich ausgezogen aus dem Elternhaus. Ich habe allein meine Wohnung gehabt und das hat keiner mitgekriegt. Also das ist wirklich was, Schamgefühl vom Allerfeinsten. Also das war nicht gegangen. Und da war ich echt froh, dass ich allein war. Mhm.
Mhm. Und du hast solche Fressattacken, oder wie nennt man das? Ja. 3-mal am Tag gehabt? Oder bist du 3-mal am Tag?
Ja, also zum Schluss, wo ich dann irgendwann ist der Punkt erreicht gewesen, wo mir alles wurscht war, weil man dachte, ich schaffe das sowieso nicht, ich kriege das eh nicht auf die Reihe, was soll das alles noch? Und mach einfach, was du willst, weil du schaffst eh nicht, du hast eh keine Kraft mehr und schau einfach mal, wie schlecht das da überhaupt gehen kann. Und ich habe dann eigentlich zum Schluss nichts anderes mehr da, als wie mein Essen reingestopft, das wieder versucht, irgendwie loszuwerden, laufen gehen und 2 Stunden Pause, völlig fertig. Mir ins Bett gelegt und dann ist wieder von vorne losgegangen.
Genau. Wahnsinn. Und trotzdem hast du das aber irgendwie braucht, oder ich will nicht sagen genossen, aber braucht zumindest dieses Leid und dieses Schlechtgehen, damit du, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfüllung erfährst.
Ja, weil ich war dann immer so, wenn mir was zu viel war oder so und ich habe keine Leute, ich habe nicht Nein sagen können, ich habe nichts absagen können, ich habe mir gedacht, ich war immer so, also einfach ganz stark perfektionistisch in allem und ich habe mir einfach die Messlatte selber so hochgelegt, die ich niemals erreichen hätte können und dann habe ich mir gedacht, umso kränker und umso schlechter, dass es mir geht, umso leichter ist die Ausrede und dann hat das halt dazu geführt, dass ich mir leichter tue, Sachen abzusagen, dass ich Sachen abzubrechen. Das hat es einfach leichter gemacht, weil ich eine Ausrede gehabt habe.
Eine echte Ausrede, weil du wirklich gar nicht Kinder hättest.
Genau, weil es mir einfach schlecht gegangen ist. Und genau, dann habe ich mir gedacht, das sagt man dann wenigstens und die Leute sehen, dass es mir schlecht geht und dann ist das okay so. Ja.
Mhm. Wow. Das ist hart. Das heißt, du hast jetzt gesagt, über 12 Jahre hat dich dieses Thema begleitet und war dein täglicher Begleiter im wahrsten Sinne.
Also es war
lebensbestimmend.
Es war lebensbestimmend, es war zu 100% einnehmend. Es war wirklich, bin aufgestanden in der Früh, habe mich auf die Waage gestellt, das hat mich begleitet den ganzen Tag, habe mir eigentlich den ganzen Tag Gedanken gemacht, was ist ich heute, wann ist ich was, schaffe ich das, wie groß ist das Verlangen danach, dass ich mir halt das einfach irgendwie reinstopfe und kann ich bestehen, kann ich nicht bestehen, ich weiß es nicht und ja, so war mein Tagesablauf, ich weiß, war eigentlich so im Nachhinein weiß ich nicht, wie ich noch funktioniert habe, dass ich überhaupt noch arbeiten habe können, dass ich überhaupt noch fähig war, irgendwas zu leisten. Mhm. Aber irgendwie hat es funktioniert.
Und würdest du sagen, ist das irgendwie von außen erwartet oder provoziert worden, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Waren deine Freundinnen irgendwie alle so dünn oder hast einen Freund gehabt, der gesagt hat, du bist zu dick oder irgendwas in die Richtung?
Gar nichts. Das war einzig allein. Ich selber. Also es war ganz im Gegenteil. Alle meine Freunde haben mich eher unterstützt, indem man wollte mir helfen, aber mir war alles wurscht. Mir hat jeder sagen können, was er wollte, hat mich nicht interessiert. Mhm. Also es war wirklich, ich weiß auch, dass das ziemlich schwer war und dass Familie, Freunde und so auch sehr gelitten haben, weil sie einfach Angst gehabt haben, dass mir was passiert, dass mir was antue. Und ja, es war jetzt auch nicht so von so weit hergeholt. Mhm.
Und eine Frage habe ich nur zu dem Thema. Mhm. Ist das aus deiner Sicht eher Disziplin, dass man das so beinhart durchzieht, oder ist das eher eine Sucht?
Es ist eine Sucht. Ich kann das schwer beschreiben, irgendwie, wie das, wie sich das dann so entwickelt hat. Ich habe dann einfach angefangen, ich habe mich immer so sehr danach gesehnt, endlich mal Ruhe zu finden, irgendwo anzukommen, Erfüllung zu finden. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich bin eben angefangen, habe ich dann mit fortgehen, auf jeder Party war ich, dann einmal eine Beziehung, Freundeskreis, Arbeit, Urlaub, Berg, Sport, alles Mögliche. Und es war halt schon immer so, währenddessen oder in diesem Moment, wenn ich halt irgendwas gemacht habe, wenn ich zum Urlaub war, wenn ich fort war, wenn ich am Berg oben war, dann war das alles super. Aber ich bin heimgekommen und es war wieder, und es war weg. Diese Freude war einfach weg und das Loch war wieder da. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, ich muss irgendwie dieses Loch füllen. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwie ja, dieses Loch in meinem Herzen mit Essen zum Stopfen und ja, das einfach nicht mehr wahrnehme. Dass ich nicht wahrnehme, was, dass mir was fällt, dass irgendwas nicht stimmt und ja, dass einfach der Deckel drauf ist. Mhm. Und da habe ich mir dann immer mehr halt eingegraben und dann ist das so mein täglicher Begleiter und ja, meine ganze Identität geworden.
Das Ganze ist dann gegipfelt in Suizidgedanken. Mhm. Magst du über das ein bisschen reden?
Ja, ich habe den jetzt nicht direkt weiter verfolgt. Also es war dann ein Moment, wo ich einfach gar nicht mehr Kinder habe. Da ist dann nur dazu gekommen, dass ich Angst und panische Zustände auch noch gehabt habe. Also ich habe eigentlich, ich habe es kaum mehr ausgehalten. Ich war völlig panisch und hysterisch die ganze Zeit und habe mir dann gedacht, die Zugbrücken ist eh nicht weiter. Da konnte ich einfach runterspringen und es ist einfach Schluss. Ich kann nicht mehr. Und irgendwie habe ich den Gedanken aber nicht weiter verfolgt, weil in dem Moment, wo ich da drüber gedacht habe, habe ich mir gedacht, das ist ein Schmarrn, weil mir fehlt was in meinem Leben. Da ist es noch nicht alles da, es fehlt was in meinem Leben. Und bin dann zurück in mein Zimmer. Also ich bin da, ich weiß gar nicht, ich glaube im Wohnzimmer gesessen oder so, wo mir das Gedanken untergekommen sind. Und manchmal beim Autofahren habe ich mir auch gedacht, welchen Baum kann ich jetzt nehmen? Also so Gedanken habe ich schon einmal wieder gehabt. Und dann bin ich ins Schlafzimmer und ich war so am Ende, ich habe nicht mehr können. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt alles Mögliche probiert. Ich habe versucht, in diesem und jenen irgendwie aufzustehen, irgendwie gesund zu werden. Einerseits wollte ich, andererseits war mir eh alles wurscht. Und ich habe mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Das dauert jetzt 12 Jahre an. Da war ich 27, das Leben dauert noch viel zu lang, das hält ja nicht aus. Und dann bin ich dann am Boden gelegen und ich glaube, ich habe unter Tränen zu Gott geschrien und habe gesagt, entweder du kommst jetzt, du machst was, du hilfst mir jetzt, wenn es die gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann hat das jetzt ein Ende, weil ich schaffe das nicht mehr. Ja, genau. Und dann.
27 warst du damals?
Ja.
Jetzt bist du 29. Das heißt, das ist erst 2 Jahre her.
Mhm. Okay. Ja, 2,5 Jahre.
Was ist nach diesem Gebet passiert?
Ich habe dann wieder in die Klinik müssen zum zweiten Mal. Das war erstmal richtig hart, weil ich das nicht machen wollte. Und im Nachhinein war es aber sehr gut, weil ich habe essen lernen müssen. Also ich habe mich da hinsetzen müssen an den Tisch. Ich habe 3 Mahlzeiten essen müssen. Ich habe warme Sachen essen müssen, was ich einfach nicht mehr kennt habe. Und ich habe auch nicht kennt, dass man 3 Mahlzeiten isst. Und ich hab panische Zustände gehabt. Ich habe geschwitzt, weil ich Angst gehabt habe, ich nehme jetzt da 5 Kilo zu in 2 Mahlzeiten. Und habe aber halt dann festgestellt, dass es überhaupt nicht so ist, dass genau das eigentlich das ist, was mein Körper braucht. Und habe da ein bisschen lernen können, wieder drauf zum Vertrauen, dass mein Körper schon ganz genau weiß, was er zum Essen braucht. Und habe das auch, irgendwo war das auch voll schön, dass ich mal wieder was Gescheites zum Essen gekriegt habe und das auch essen habe können. Und genau, da war ich dann, insgesamt waren es 3 Monate, also ich war mal drinnen, dann Erprobung daheim und wieder drinnen. Und ich habe 2018 im Sommer auf einer Berghütte gearbeitet und die Chefin hat mich dann 2019 im Sommer wieder genommen. Und das war dann genau, also ich bin heimgekommen, ich war dann einen Monat daheim von der Klinik und bin dann wieder auf dem Berg. Und am Berg habe ich dann gearbeitet und da habe ich dann eines Tages einen Gast gehabt, der sich mit mir unterhalten hat und hat mir dann was von Jesus erzählt und hat mir dann ein kleines Heftel nur zum Schluss da lassen. Und das war ein kleines Bücherl, wo das Johannes-Evangelium drinnen gestanden ist. Und das hat mich voll gefreut. Und da habe ich mir dann gedacht, wow, vielleicht ist das jetzt der Anfang, dass mir endlich wer hilft, einen Sinn in meinem Leben zu finden. Genau, und dann habe ich das gelesen. Und er hat dann gesagt, er kommt mit seiner Frau nochmal und sie bringen mal ein Buch mit. Und 2 Wochen später waren sie wieder bei mir auf der Hütte. Ich habe gerade Zeit gehabt, und zwei recht nett und mich mit einer unterhalten. Dann haben sie mir das Buch mitgebracht, was an das er gedacht gehabt hat. Und das Buch heißt Senkrechtstadt. Und ich habe dann da reingelesen und habe den ersten Satz in dem Buch gelesen. Und da ist gestanden, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein Vakuum. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja genau, das ist das, was ich immer versuche irgendwie zum Stopfen. Und durch das ganze Buch hat sich so ein roter Faden durchgezogen, dass es jemanden gibt, der mich geschaffen hat, dass es jemanden gibt, der mich ganz genau kennt und dass es nur einen gibt, der dieses Vakuum füllen kann und dass das Gott selbst ist. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, war für mich klar, was ich zum Tun habe und dass ich mir jetzt auf den Weg machen werde, wer ist Gott, was hat es mit dem auf sich und ja genau, was muss ich machen, um dieses Vakuum füllen zu können.
Schön.
Und, genau, und dann...
Die 2, haben die dann weiterhin begleitet, dieses Ehepaar?
Genau, das hat dann, also dann habe ich nur ein bisschen gebraucht, weil ich habe mir dann gedacht, was denkt sie jetzt wohl in meinem Umfeld und wie ist jetzt das, weil, ja, wenn ich jetzt auf einmal mit Gott und Jesus so da, ich weiß jetzt auch nicht, da und dann nur ein paar Monate gebraucht, aber immer wenn es mir halt nicht so gut gegangen ist und so, dann habe ich mir gedacht, nein, ich will eigentlich schon lesen und habe halt dann mit den 2 telefoniert. Sie haben mir dann Sachen geschickt, sie haben mir Videos geschickt, sie haben mir Bibelverse geschickt, die ich dann gelesen habe. Wenn ich Fragen gehabt habe, habe ich mit ihnen telefoniert. Und so hat es dann eigentlich angefangen. Das war dann so Ende 2019 und 2020, Anfang des Jahres, bin ich dann mal mitgegangen. Sie haben es, dass wir am Montagabend miteinander Bibel lesen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mal kommen mag. Und da bin ich dann mitgegangen. Genau, und dann haben wir da gelesen und haben so Geschichte für Geschichte gelesen. Jeden Montag ein bisschen was, haben darüber geredet, haben uns austauscht. Und ich war einfach so begeistert. Und ich habe dann irgendwie verstanden, hey, wer ist eigentlich, es gibt Jesus und wer ist das? Was hat der gemacht? Der war wirklich da. Und wie gut ist der? Und was... Der meint es einfach nur gut mit mir und ich wollte dann einfach, ich war dann immer mehr da hinterher, dass ich Jesus kennenlerne und verstehe, wer ist das, was hat es auf sich, was muss ich da. Und genau, das habe ich dann Woche für Woche einfach auch erleben dürfen. Dann versucht, mit der Frage reinzugehen, Jesus, wer bist du und was willst du von mir? Und das habe ich dann auch immer besser verstehen dürfen. Genau, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich verstanden habe, hey, Jesus ist am Kreuz gestorben für meine ganze Schuld, für mich persönlich, ich selber, ich kann das auch nicht mehr und für jeden Einzelnen von uns und auch ich gehöre damit dazu. Und dann haben wir gedacht, ja, also dieses echt ein Wahnsinn, wenn das jetzt die Lösung sein kann auf mein ganzes Problem, dann haben wir gedacht, ja, ich hab das halt nicht wahrhaben können, dass das wirklich so sein könnte und so sein würde. Und ja, habe mich halt dann damit ein bisschen mehr beschäftigt und auseinandergesetzt und irgendwann habe ich verstanden, dass ich wirklich Rettung brauche, weil ich bin nun einfach mal ein Sünder. Weil haben wir mal gelesen, dass wir alle Sünder sind und nicht in die Herrlichkeit Gottes kommen. Und das habe ich erst nicht so verstanden, aber ja, letztendlich ist mir dann doch bewusst worden, dass auch ich da dazugehöre, weil so Sachen wie Lohnsteuererklärung nicht so ganz ehrlich abgeben, Stunden in der Arbeit nicht so ganz ehrlich stempeln, mal keine Pause stempeln und so. Das waren mir jetzt keine unbekannten Dinge, so eine Notlüge, um irgendwie gut da zu stehen und jemand anders vielleicht jetzt ins negative Licht zu rücken, damit ich besser dastehe. Mhm. Das ist mir dann schon so nach und nach bewusst geworden, dass das eigentlich alles Sachen sind, die falsch sind. Und ja, und dass auch Sünde schon da anfängt, was denke ich über andere Leute. Und das habe ich einfach selber oft nicht unter Kontrolle. Und dann habe ich gewusst, okay, wir haben dann gelesen, tut Buße und glaubt das Evangelium. Und dann habe ich gewusst, okay, auch ich, das redet ja auch zu mir. Und das ist meine persönliche Aufgabe, das zum tun. Und habe mir dann gedacht, wenn das so einfach ist, dann mache ich das jetzt. Und habe mir dann hingesetzt. Dann habe ich Listen geschrieben, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Aber das hat einfach, ich habe mir gedacht, das geht ja gar nicht, weil fällt mir nie alles sei, vergisse ich. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe mir gedacht, naja, jetzt rede ich einfach mit Jesus und ich sage ihm das so und ich sage ihm das. Habe ihm dann auch so gesagt, dass mir jetzt da nicht alles einfällt und er sollte mir doch bitte alles vergeben und er sollte sich um mein Leben kümmern und er sollte das in die Hand nehmen und ich will das jetzt auch nicht mehr. Und genau, und dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich nicht so gewusst, weiß jetzt nicht, passt das jetzt oder nicht. Habe es halt zwei, dreimal gemacht und dann ist ein Moment gewesen, bin ich in der Früh aufgewacht. Und ich war immer sehr hektisch und immer gleich alles schnell und raus aus dem Bett und Vollgas. Und jetzt auf einmal ist das nicht gegangen. Ich bin aufgewacht und ich war die Ruhe in Person, alles war ruhig, es war alles so sicher. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, das war's jetzt. Und ich glaube, ja, das war's jetzt wirklich. Ich glaube, Jesus ist in mein Leben getreten. Und genau, so hat dann eigentlich die ganze Veränderung angefangen.
Wow. Richtig schöne Geschichte. So Happy End mäßig. Also es ist noch nicht das Ende, aber richtig gut. Und wie, also ab da hat sich dann natürlich was da in deinem Leben nicht mehr, was deine Krankheit betrifft und deine Sicht auf dein Leben und deine Fähigkeiten.
Ja. Auf jeden Fall. Also es ist halt noch nicht so lang her. Es war jetzt vor 1,5 Jahren ungefähr. Und aber ich muss echt sagen, zu wissen, dass ich ewiges Leben habe, weil ich habe dann mal mir Gedanken gemacht über zwei Verse, die im 1. Johannesbrief stehen. Wer den Sohn hat, hat das Leben und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, um was geht es jetzt da? Leben? Ja, ich lebe ja. Aber irgendwann habe ich halt verstanden, dass es ums ewige Leben geht und dass jeder Mensch eine Ewigkeit hat und dass ich hab Buße darüber, all meine Fehler und selbst wenn ich Fehler mache, der Herr vergibt sie mir. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe die Gewissheit, meine Ewigkeit, die verbringe ich im Himmel und das kann mir keiner mehr nehmen und das ist sicher. Und das ist einfach was, wo mir so eine Ruhe und so eine Sicherheit, so einen Frieden in meinem Leben gibt, dass sämtliche Umstände gar keine große Rolle mehr spielen. Also es ist schon, ich muss einfach was essen, das hilft nichts. Aber ich habe vor circa einem Jahr meine Waage weggeschmissen, seitdem habe ich mich nicht mehr draufgestellt zum Beispiel. Also das ist was, dieses Verlangen danach, ich muss mich da draufstellen, ist komplett weg. Ich kann auf einmal zumindest meistens mich einfach so nehmen, wie ich bin. Und das macht so viel leichter, die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu sehen. Und auch wenn es mal schwierig ist, wenn ich vor Herausforderungen stehe oder Sachen anstehen oder Kleinigkeiten einfach sind, die mich vielleicht, wo ich mir Gedanken mache, wie mache ich und wie löse ich das jetzt am besten. Und da ist es einfach so, dass ich mir denke, schaffe das jetzt nicht. Eigentlich müsste ich jetzt erst mir das eigentlich alles mit Essen befriedigen und dann kann ich handeln. Aber es ist halt jetzt einfach nicht mehr so, weil ich weiß, es ist schwierig, aber genau in dem Moment kann ich zu Jesus gehen, weil ich weiß, er ist besorgt um mich. Und das mache ich dann. Und was da schon, also was ich jetzt ganz stark erlebt habe die letzten 1,5 Jahre, oder auch, was mich sehr begleitet, ist, wo Petrus auf dem Wasser geht und Jesus ihm die Hand entgegenstreckt, weil er geht auf dem Wasser und es funktioniert. Und es funktioniert so lang, solange er auf Jesus schaut und seine Hand nimmt. Und dann schaut er sich um und sieht den Sturm, den er da gerade auf dem Wasser erlebt. Und er fängt an zum Sinken. Aber Jesus lässt ihm nicht los. Er streckt ihm trotzdem wieder die Hand entgegen. Und er nimmt sie und er kann weitergehen. Und das ist dann was, wenn der Berg so groß scheint und ich denke mir, ich kann das nicht überwinden und ich schaffe das nicht, dann versuche ich mich da dran zu erinnern, weil ich weiß, stopp, ich muss mir gar nicht so viel sorgen um meine Umstände. Nimm einfach die Hand von Jesus, er wird mit dir gehen. Und dann ist mein Blickwinkel wieder ganz ein anderer und ich sage einfach Jesus und ich sehe ihm, dass er es macht und dass ich kann auf ihn vertrauen, ich brauche nicht auf meinen Verstand vertrauen. Und gibt es ja eine Bibelstelle in die Sprüche, wo genau das drinnen steht. Und wenn mir das dann bewusst ist, so okay, und ich rede dann auch mit ihm und sage, hey, bitte hilf du mir, ich schaffe das nicht aus meiner Kraft, aber ich weiß, dass du mir helfen kannst. Und so funktioniert das dann, er tragt mich durch und das Verlangen ist dann einfach weg oder nur in der Summe minimal, dass es nicht braucht. Und dann sage ich zum Schluss, wenn Jesus den Sturm wieder gestillt hat und so ist es dann auch bei mir. Also immer wenn ich dann auf ihn vertraue und seine Hand nehme und auf dem Wasser gehe mit ihm, zum Schluss ist das Verlangen weg und der Sturm ist sozusagen gestillt und ich kann einfach ganz normal weiter in den Tag gehen. Es ist manchmal noch sehr ungewohnt und ganz komisch, weil ich es einfach so nicht mehr kenne. Mhm. Aber halt voll schön, so Vertrauen zum Kenner und Vertrauen lernen zum Kenner, dass wirklich Jesus, der nicht sichtbar da ist, derjenige ist, dem ich zu 100% vertrauen kann, der keine Fehler macht, der einfach perfekt ist. Und ich wollte immer perfekt sein und habe nicht gewusst, was das ist. Und in Jesus habe ich es gefunden. Er ist es.
Würdest du wirklich sagen, Jesus hat dein Leben gerettet?
Ja, auf alle Fälle, weil er hat mein Flehen damals gehört und hat es wahrgenommen und hat sich darum gekümmert. Und er ist gekommen, wo ich zu ihm geschrien habe und gesagt habe, er muss jetzt was da, wenn es ihm gibt, weil es hat sonst ein Ende. Und genau, und er hat was da. Und er hat nicht nur ein bisschen was da, sondern er hat mich komplett rausgerissen. Also nicht aus meinen Umständen, sondern aus viel was Tiefgründigeren. Er hat mein Leben gerettet in dem Sinn, dass ich weiß, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Und das ist das schönste Geschenk, das der Mensch einfach nur auspacken kann.
Was mich nur interessiert, kannst du Essen wieder genießen oder bist du nur am Lernen?
Ja, also ich bin schon nach wie vor am Lernen. Was mir schon sehr hilft, ist, dass ich meine 3 Mahlzeiten einhalte. Das ist einfach was, das klingt immer so komisch für Leute, die das
selbstverständlich.
Nicht. Ja, genau. Und das ist es für mich einfach gar nicht. Aber wenn ich das einhalte, dann habe ich einfach auch Hunger und Satt. Also dann kann ich wieder Hunger und Satt empfinden. Und was viel leichter ist, ist es in Gemeinschaft zum Tor und nicht allein zum Tor. Und was mir auch sehr viel hilft, ich habe einige Bibelverse, die mir halt helfen in diesen Situationen, ist auch wirklich zum Tor, nicht irgendwelche Auswege und da Notlücken zum Erfinden, warum ich es jetzt nicht tue, die mir helfen, die ich dann manchmal sogar neben dem Essen bei mir auf dem Tisch liegen habe und mir bewusst vor Augen führe, dass ich weiß, Jesus ist da und er hilft mir. Und genau, umso mehr ich die Erfahrung mache, ich halte mich da dran, umso leichter ist es und ich kann es dann auch wieder genießen. Das ist, ja, das hört sich immer echt komisch an, aber ist es wirklich so, wenn man sagen kann, Essen ist eigentlich voll was Schönes und ich kann das genießen, das war es für mich einfach was Besonderes und absolut nicht Normales.
Und wahrscheinlich hat sich dein soziales Leben auch gravierend so verändert, weil damals warst du quasi immer also gewillt, das weitgehend zu vertuschen und im Geheimen zu praktizieren, die Ernährung. Und jetzt, wo du da essen kannst, ist das schöner, besser geworden wieder? Kannst du wieder mit anderen das teilen? Oder wie?
Ja, also auf alle Fälle, weil das Bulimie-Leben ist eigentlich, seit ich Jesus in meinem Leben habe, komplett weg. Also ich habe das, dieses Verlangen, ich muss das alles wieder aus mir rauskriegen, das habe ich nicht mehr. Und das ist wirklich ein Riesenwunder. Das hätte ich mir nie träumen und nie vorstellen können, dass das mal aufhört. Und dann ist es einfach auch viel schöner, wieder mit Leuten was zu machen, weil nicht immer das Thema ist. Und das dreht sich nicht ständig darum, ich kann heute nichts essen, weil, sondern andere Sachen sind einfach wieder wichtiger. Und ja, es dreht sich nicht alles ständig darum. Ja, heute habe ich schon das und das angestellt und heute kann ich das und das nicht mehr. Und genau, mir hilft es einfach auch sehr viel, wenn ich weiß, heute am Abend bin ich da beim Essen, heute bin ich da beim Essen oder Mittag in der Arbeit ist ich nicht allein, sondern mit Kollegen, weil die wissen es alle und die wissen alle auch, dass ich das brauche, dass ich schauen muss, dass ich 3 Mahlzeiten esse. Und es fällt mir dann auch leichter, weil ich weiß, sie wissen es, dann sind die Auswege einfach auch nicht so groß und dann ja, ist das einfach leichter. Aber genau, da bin ich am Lernen und rumtüfteln und schauen, wie am besten. Und genau, ich denke mir, der Herr hat es in der Hand und er kann es, er wird es so verwenden, wie es braucht, weil eigentlich muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlimm, dass das alles so gekommen ist und dass das alles so passiert ist, weil durch das bin ich überhaupt aufmerksam geworden. Durch das habe ich Frieden in meinem Leben gekriegt und jetzt, wo Jesus einfach in meinem Leben ist, lerne ich durch das auch immer mehr zu vertrauen und die Beziehung, also meine Beziehung zu Jesus wird einfach immer besser und sie ist so lebendig und einfach, ja, das ist, sich mit ihm so zu unterhalten, als wie wenn man sich mit einem guten Freund unterhält, aber gleichzeitig zum Wissen, er macht keine Fehler, er wird nicht irgendwas passieren, dass er irgendwas erzählt, was er nicht erzählen soll und so. Das ist einfach echt voll schön.
Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer oder einen Gedanken vielleicht noch?
Mhm. Ja, also was mir ganz wichtig geworden ist, also eigentlich das Allerwichtigste, ich habe am Anfang gar nicht verstanden, worum es wirklich geht und ich habe mir gedacht, ja, Jesus, und der heilt mich jetzt und befreit mich jetzt. Und erst viel später ist mir bewusst geworden, dass es gar nicht darum geht, dass er meine schwierigen Umstände aus meinem Leben wegnimmt, weil ich habe ein viel größeres Problem und das größte Problem ist einfach unsere Sünde und die größte Sünde war einfach die, dass ich abgewandt von Gott gelebt habe, dass ich mein Leben gelebt habe, wie ich es will und ihn ausgegrenzt und ausgeschlossen habe. Und als ich ja, das verstehe habe dürfen, dass es da darum geht, frei zu werden von allen Fehlern und ja, alles, was halt in meinem Leben falsch gelaufen ist und was ich falsch gemacht habe, jeden einzelnen Gedanken, den ich über andere Leute falsch denke, habe ich verstanden, dass es da darum geht und ja, gar nicht so um das, wie sind unsere Umstände in unserem Leben, weil Jesus in unserem Leben jeden Umstand und jeden Sturm ja, wieder beruhigen wird.
Danke. Wenn du zu Hause noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne an unsere E-Mail-Adresse umgotteswillen@gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge brauchen kann, dann teil diese gerne oder natürlich den ganzen Kanal. Meli, es war sehr spannend, dir zuzuhören und danke, dass du aufrichtig und offen darüber geredet hast. Gerade wenn es noch so frisch ist, das Ganze. Ich freue mich, dass das so gut geht und du schaust da blendend aus, möchte ich nur bemerken. Also alles gut, sag ich mal. Und ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft bei deinem wiedererlangten Genussverhalten. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.